Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich eine aus meiner Sicht totale Ausnahmemutter eingeladen, die ich dir unbedingt vorstellen will, und zwar auch schon seit langer, langer Zeit. Das erzähle ich gleich in dem Gespräch. Es ist Dr. Julia Freudenberg und sie ist ein echtes Energiebündel, das wirklich losgeht, um etwas in der Welt zu bewegen und das auch wirklich mit großen Taten schafft. Und das finde ich so absolut beeindruckend, dass ich wirklich gedacht habe, sie ist so eine Inspiration. Ich möchte sie dir, euch unbedingt vorstellen. Einfach damit ihr seht, alles ist möglich und wenn du wirklich für ein Thema brennst, kannst du dafür losgehen und trotzdem genau die Mutter sein, die du für deine Kinder sein möchtest. Und das ist sicher die wichtigste Botschaft, die Julia hier auch in diesem Gespräch rüberbringt. Sie stellt außerdem das Projekt vor, für das sie brennt, nämlich die Hacker School, eine gemeinnützige Organisation, die Jugendlichen und auch sozial-ökonomisch benachteiligten Menschen das Programmieren näher bringen will, sie dafür begeistern will, weil es einfach für die Zukunft so essentiell wichtig sein wird, dass wir hier viele und gut ausgebildete Menschen haben und sie einfach ganz viele junge Menschen frühzeitig an dieses große Thema heranführen möchte, insbesondere übrigens auch die Mädchen. Julia ist schon fast eine kleine Berühmtheit. Sie und auch die Hacker School wurden schon vielfach ausgezeichnet und ich freue mich umso mehr, dass sie sich diesmal die Zeit genommen hat, wirklich ausführlich mit mir über die Hacker School und über ihr Leben als so engagierte Mutter zu sprechen. Und ich hoffe, dass es die ein oder andere da draußen einfach auch inspiriert, Dinge zu tun, einfach zu machen und nicht auf Perfektion zu achten, sondern wirklich einen Beitrag in diese Welt zu bringen. Also jetzt lass dich einfach mitreißen von diesem wunderbaren Gespräch mit Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Dr. Julia Freudenberg eingeladen. Und es hat original 2 Jahre gedauert, bis sie hier in diesen Podcast kommt. Ich muss das jetzt mal hier so vorwegschieben und ich freue mich total. Julia ist nach langjähriger Erfahrung in der Wirtschaft in die Geschäftsführung der mehrfach ausgezeichneten Hacker School gewechselt, mit der Vision, die Jugend und insbesondere auch Mädchen und sozioökonomisch, schönes Wort, benachteiligte junge Menschen für das Programmieren zu begeistern. In dem Zusammenhang sind wir uns auch begegnet, das erzähle ich dann noch gleich. Und als überzeugte Netzwerkerin arbeitet sie an engmaschigen Kooperationen zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Initiativen im IT-Bereich, ist Mitglied im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft beim Bundeswirtschaftsministerium und ist selbst auch noch zusätzlich ehrenamtlich aktiv. Und das ist natürlich wichtig hier in diesem Podcast, ist sie außerdem glückliche Mutter von 2 Kindern. Und ich habe Julia vor 2 Jahren kennengelernt, als wir mit meiner damaligen Firma, der Hacker School, eine Spende haben zukommen lassen, daraus so eine kleine PR-Aktion gemacht haben und war mega begeistert, damals schon von ihrer großartigen Energie und habe schon, da gab es den Podcast noch gar nicht, gesagt, du musst in meinen Podcast kommen. Genau, und 2 Jahre später bist du endlich hier, Julia. Man hat ja aus der Anmoderation, glaube ich, jetzt schon entnehmen können, wie viel Termine und was du alles irgendwie tust. Und ich danke dir sehr, 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 dass du dir heute die Zeit nimmst, um hier zu sein.
Ich wollte das die ganzen 2 Jahre über und ich finde das großartig, das jetzt endlich mal umzusetzen. Ja.
Super, also schön, dass du da bist.
Und meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr? Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ja, da mein Tag durch 24 Stunden beschränkt ist, ist das gar nicht so aufregend. Also sagen wir mal so, ich bin von Haus aus eher ein bunter Hund. Ich war auf der Waldorfschule, ich bin im Zirkus aufgetreten, ich habe 30 Jahre Geige gespielt. Also ich war immer irgendwie so ein bisschen anders. Und das mache ich jetzt eigentlich beruflich nur weiter. Ich war ja 20 Jahre in der Wirtschaft. Ich habe sogar Ben & Jerry's in Deutschland eingeführt. Also von daher, ich kenne Zeiten, wo man berufsbedingt viele Freunde hat bei einer Eistruhe im Keller.
Das heißt, du warst so im Marketing tätig oder?
Verkauf. Ich war 20 Jahre Verkauf und ich ganz ehrlich, das ist das beste Asset, was ich für die Hackerschool mitbringen konnte sozusagen. Und auch insbesondere durch die Zeit bei Ben & Jerry's habe ich Guerilla-Marketing gelernt. Also du hast keine Mittel und musst damit trotzdem irgendwie die Welt verändern. Und letztendlich ist das genau das, was wir jetzt bei der Hackerschool machen. Ich bin durch Zufall eigentlich eher oder durch verschlungene Wege bei der Hackerschool gelandet, weil ich in meiner zweiten Elternzeit noch meine Doktorarbeit zur beruflichen Integration von Geflüchteten geschrieben hatte und darüber die Hackerschool kennengelernt habe. Und da ging es gerade um eine Förderung, die wir da potenziell bekommen sollten. Und dann war ich die erste Festangestellte der Hackerschool und habe halt da eben auch wirklich die Zeit genutzt, die Grundlagen dafür zu legen, dass wir aus der Hackerschool das machen können, was sie heute ist. Und auch das ist ja nur ein Schritt auf dem Weg. Also Ziel mit der Hackerschool ist es, 2025 spätestens in der Lage zu sein, 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen, um sie einfach für Zukunftsberufe zu begeistern oder auch für Zukunftsfähigkeiten. Und das genau durch die Menschen, die das am besten können, durch ehrenamtliche ITler. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe meinen Mann vor 20 Jahren kennengelernt und der wird nicht erwachsen. Und das haben diese ganzen wunderbaren Menschen gemeint, die spielen nur anders. Und das so als, wow, da ist eine Herausforderung, die kenne ich noch nicht, aber ich kann sie mit Begeisterung und Freude lösen. Und so oft ich auf die Nase falle, hey, cool, wenn ich da was bei lerne, ruckzuck einfach weitermachen. Und das zu vermitteln, das macht wahnsinnig viel Spaß und damit kann ich locker 40 Stunden pro Tag verbringen, ja.
Wenn es sie denn gäbe, die 40 Stunden. Genau. Erzähl doch nochmal vielleicht deine Kinder, wie alt sind die jetzt?
7 und 11.
7 und 11, 2 Töchter sind es, ne?
Nee, der Große ist tatsächlich, wir haben mit dem Jungen angefangen und den habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit, juhu, auf dem Gymnasium verortet. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir haben da einfach alles mal mitgenommen.
Cool, cool. Okay, dann erzähl doch nochmal so ein bisschen, wie du zu dieser, also du hast ja schon erzählt gerade, wie du zur Hackerschool gekommen bist, aber was die genau macht, wie da so die Anfänge waren und wo ihr jetzt genau steht.
Super gern. Also die Hackerschool wurde 2014 gegründet, aus rein ehrenamtlicher Initiative von 3 super beschäftigten Geschäftsführern. Das sind die übrigens immer, habe ich rausgefunden. Also Geschäftsführer sind eigentlich irgendwie immer beschäftigt, meine ich. Als reine ehrenamtliche Initiative neben der Arbeit her, weil die nicht in der Lage waren, wirklich gute Auszubildende zu finden für den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Da kamen also junge Menschen, die auf die Frage, hey, toll, dass du da bist, warum willst du das denn machen, so Antworten hatten wie, ah, meine Freunde haben gesagt, ich spiele doch so viel. Oder auf die Frage, hast du schon mal was programmiert? Ja, ja, Google und PowerPoint und die ganz harten Excel und, oh Himmel, es hatte sich keiner wirklich damit beschäftigt, worum es eigentlich geht. Und da kam halt die Frage auf, wie viele Kids würden sich denn dafür interessieren, wenn sie wüssten, was es ist und auch wie viele Mädchen. Okay, ein paar von denen, ich spiele doch so viel wahrscheinlich nicht, aber eben halt da zu schauen, dass die Kinder wirklich eine Idee kriegen, worauf sie sich eigentlich einlassen. Weil wenn jemand Profifußballer werden will, geht man ja auch davon aus, dass der vorher schon mal gekickt hat. Und bei IT, nee. Und das zu ändern, wirklich zu sagen, was können wir denn als Wirtschaft machen? Wir können nicht wirklich das Bildungssystem grundlegend reformieren. Naja, vielleicht schon, aber das Brett ist für mich zu dick. Ich mag Sachen, wo ich was erreichen kann, was umsetzen kann. Und da wirklich zu sagen, lass sie uns begeistern, lass uns Spaß machen. Und was wir tatsächlich tun, ist, wir nehmen 2 ITler, 10 Kids und lassen die am Wochenende geilen Scheiß machen. Also wirklich mit dieser Ausrichtung auch. Es ist nicht, du musst was lernen, sondern guck dir was an, was du noch nie gemacht hast. Und wie kannst du das lösen? Wie kriegst du das hin? Und fall so früh wie möglich auf die Nase, je mehr kannst du daraus lernen. Und das haben wir, vor Corona waren wir in 40 Städten aktiv. Dann haben wir innerhalb von einer Woche das gesamte Konstrukt auf online umgeswitcht, an die Hacker School at Home, dass wir uns halt eben dann bei Zoom getroffen haben, mit Breakout-Sessions gearbeitet, nach wie vor alles versucht so zu übersetzen, wie wir es auch analog wirklich als sehr positiv erlebt haben. Das, was eben halt online nicht gut ging, haben wir adaptiert. Und damit haben wir trotzdem auch wirklich alleine in 2020 über 2000 Kinder erreichen können. Und das ist im Vergleich zu den Zielen, was wir hatten, nicht ganz so doll, aber im Vergleich zu null ist das ordentlich. Und ja, seit Anfang dieses Jahres haben wir mit meinem größten Tabu gebrochen und gehen sogar in Schulen. Vor dem Hintergrund, ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil geiler Scheiß in Schule, das sind einfach so, also not going to happen. Also das ist eine Herausforderung, eine zusätzliche. Und deswegen haben wir gesagt, wie erreichen wir denn Kinder, die halt nicht mit dem goldenen Löffel geboren werden? Und in Corona-Zeit war das eine irre Herausforderung und ist es auch noch. Und deswegen haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt in Schulen. Da erreichen wir die Kinder, die nicht von selber den ersten Schritt zu uns machen konnten. Und allein das Feedback, was wir kriegen nach einer Session, dass 5 Mädels uns gleichzeitig anschreiben und sagen, oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Oder wir auch über Kinder hören, die nicht so aus der bildungsprivilegierten Ecke kommen, dass eine Lehrerin sagt, oh, die waren heiß wie Frittenfett. Also das ist, seitdem kann ich kein Frittenfett mehr ohne zu lachen angucken. Aber das sind halt Sachen, Begeisterung für Zukunft über die Menschen, die sich bewusst für diesen Beruf entschieden haben und dadurch auch Kindern Entscheidungsprozesse offenlegen können. Warum dieser Beruf? Warum dieses Unternehmen? Was sind die Aufgaben? Und warum ist es vielleicht auch cool, die erste Frau zu sein, weil man Benchmark nur gegen sich selbst? Das ist das, was wir mit der Hackerschool machen.
Wahnsinn, super cool. Wie geht ihr denn jetzt in die Schulen? Das würde mich mal interessieren. Wie sprecht ihr die an?
Ah, direkt den Finger in die Wunde. Also wir lernen wahnsinnig viel. Lass es mich so formulieren. Selten eine so steile Lehrkurve gehabt. Ich weiß noch nicht, ob die Hacker School at Your School einer meiner genialeren Momente war oder mein Grablage wird. Aber es ist so, wir haben angefangen zu dem Zeitpunkt, da waren die Kids zu Hause, da waren die Lehrenden zu Hause. Wo ihr gesagt habt, komm, wir treffen uns einfach alle online, das wird schon hinhauen. An einem Vormittag 3 Stunden programmieren, noch 1 Stunde für Pausen und aber eine Berufsorientierung auch, wie ich sagte, mit welche Berufe gibt es, was mache ich, was sind die Aufgaben. Der Weg über das einzelne Schulsekretariat ist nicht der beste. Wir sehen, dass es viel sinnvoller ist, ganz klar die Nutzenargumentation auch für die Schulen herauszustellen. Und insbesondere für die Berufsorientierung können wir super unterstützen, weil wir einfach sehen, dass auch durch die Verkürzung der Innovationszyklen einfach so viele neue Berufe entstehen, die können Lehrende gar nicht alle auf dem Schirm haben. Und ist ja so ein bisschen auch wie beim Geigespielen. Nur weil du Geigenmusik gerne hörst, heißt das nicht, dass du wahrscheinlich ein Talent dafür hast, das zu spielen. Und es ist auszuprobieren, zu machen, um wirklich die Idee zu den Berufen zu kriegen, wählen wir halt diesen Ansatz und gehen ganz unterschiedliche Wege. Also in Hamburg haben wir jetzt gerade ein tolles Projekt am Laufen, wo die Arbeitsagentur zusammen mit 2 großen Stiftungen uns ermöglicht, 25 Schulen für erweiterte Berufsorientierung zu besuchen und dort jeweils mit 100 Kids zu programmieren. Und das ist ein so toller Anfang, dass wir jetzt auch unseren Landesschulrat, den Thorsten Altenburg-Haag, mit dabei haben, der das mit unterstützt, wo wir wahrscheinlich auch in der Lage sein werden, das ganz vielen Schulen gleichzeitig zu erzählen. Und dann ist meine einzige kleine Herausforderung, einfach nur mehr Kohle zu besorgen. Aber das mache ich leidenschaftlich gerne, einfach weil ich sehe, wie cool es ist, wenn die Kinder sich dafür wirklich begeistern können. Und da auch eben als ganz klare Frage, wer auch immer jetzt deinen wundervollen Podcast hört, wenn ihr Kids in den Schulen habt und denkt, da sollten wir das unbedingt machen, sagt Bescheid. Also Eltern sind unglaublich tolle Türöffner. Wenn sie sehen, hey, hier ist was Cooles und das möchte ich an der Schule sehen, da gibt es ungeahnte Möglichkeiten.
Ja, super. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Wenn das ein Ansatz ist, ihr lieben Mamas und Papas, die ihr da jetzt gerade zuhört, ne, dann bringt die Idee mal mit in eure Schulen und dann habt ihr vielleicht schon eine ganz andere Verbreitung. Wobei, wenn ich das jetzt sehe, geht es ja mehr um die Multiplikatoren, die ihr braucht, an irgendwie, ne, auf der Metaebene. Also wer da irgendwie Beziehungen hat, gerne da auch nochmal Connections herstellen.
Wir brauchen tatsächlich beides. Also man darf nicht unterschätzen, wie herausfordernd der Zugang zu Schulen ist. Und ich verstehe das voll und ganz. Also jegliche Art des Schulbashings liegt mir absolut fern. Schulen kriegen täglich 100 Angebote, was weiß ich. Und die stehen natürlich unter einem richtigen Druck. Erstens, sie haben was ganz anderes auf dem Schirm. Zweitens, dann sehen sie was, das wirkt auf den ersten Blick cool, aber auf der allerletzten Seite ganz unten im Kleingedruckten ist dann irgendwas. Die machen sich angreifbar. Und deswegen ist dieser Weg, über die Schulbehörde zu gehen, und das ist in Hamburg einfach, wir haben den größten Schulträger deutschlandweit, von 9000 Schulträgern, die es überall gibt, da haben wir halt hier den allergrößten. Und da auszuprobieren, ob das auch so eine Stelle geben kann, wo man sowas, hey, zertifizieren lässt oder einfach, dass man sagt, okay, ich stelle das Projekt in der Schulbehörde vor und wenn die sagen, läuft, dann ist es viel einfacher für Schulen, das anzugehen. Und die zweite Seite der Medaille ist natürlich, ich muss gucken, dass ich die Unternehmen finde, dass die mit uns da reingehen. Aber da gibt es ganz, ganz großen Zuspruch, weil viele Unternehmen einfach auch ganz klar sehen, sie brauchen junge Menschen, die Bock haben, sich auf diesen Berufen einzulassen und die am besten noch eine grobe Idee haben, was das ist, damit wir auch die Abbrecherquoten runterkriegen. Wenn du im Studienbereich guckst, die Abbrecherquoten sind gigantisch. Und wenn ich besser weiß, was ich tue, kann ich es viel klarer einschätzen und wahrscheinlich auch eine viel bessere Entscheidung treffen, in welche Richtung ich gehe. Und ich glaube, da gewinnen unterm Strich alle.
Absolut. Das ist wirklich so ein cooler Ansatz. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, du hast jetzt gerade die Unternehmen erwähnt. Wie stehen die denn da im Zusammenhang? Und wie läuft das Ganze überhaupt ab? Entweder ne, per Zoom oder in echt, wie es früher war, oder auch jetzt in den Schulen?
Ja, wir sehen auch da, dass wir ganz, ganz flexibel agieren müssen. Also wir haben gestartet mit, die Kids sind zu Hause, die ITler sind zu Hause, wenn ich auf das Schulprogramm gucke. Jetzt haben wir einen Zustand, den wir haben ihn jetzt remote genannt, die Kids sind in der Schule, aber die ITler schalten sich zu. Das hat den Hintergrund, dass die meisten Firmen noch sehr strikt mit den Auflagen sind, nur notwendige Kontakte zu machen. Und ich finde das gut. Ich glaube, dass wir in dieser Pandemie mit einer gemeinschaftlichen Anstrengung wirklich weiterkommen. Das heißt, wir müssen da an der Stelle ganz andere Prozesse aufsetzen, wie wir die Lehrenden so mitnehmen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Bock drauf haben und dass sie vor Ort ein bisschen unterstützen können. Gar nicht fachlich, aber dass sie eine Idee haben, was wir da eigentlich tun. Und der dritte Ansatz, den werden wir wahrscheinlich erst ab Q2 nächsten Jahres offensiver anbieten, ist wirklich zu sagen, ja, lass uns doch in die Schulen gehen oder vielleicht kann auch in meine Schulklasse in ein Unternehmen gehen. Mhm. Aber das werden wir sehen. Also haben wir da eine Dreigliedrigkeit im Angebot. Und darüber hinaus arbeiten wir noch auch durch eine tolle Förderung der Stadt Hamburg daran, dass wir das Projekt auch für Brennpunktschulen öffnen. Weil da ist ein ganz anderer Schnack als Gymnasien. Das hat nichts miteinander zu tun. Und da wirklich zu gucken, wie kriegen wir das geknackt, dass wir auch da die Kids begeistern, das ist eine andere große Baustelle bei uns. Trotzdem bauen wir nach wie vor die Unternehmen wirklich als ganz essentiellen Teil mit ein. Die Hackerschool ist ja auch so ursprünglich gestartet, dass es immer darum ging, das ehrenamtliche Engagement von Unternehmen so zu kanalisieren, dass es wirklich ohne riesigen Aufwand der Unternehmen, aber mit einem unglaublichen Mehrwert für die jungen Menschen da reichbar ist. Und selbst wenn wir in die Schulen gehen, bleibt das genau auf dieser Idee. Unternehmen unterstützen uns ehrenamtlich. Und sie gehen nicht als Autone oder Amazonien oder wie sich alle, da gibt es ja immer diese liebevollen Abkürzungen, sondern sie gehen dahin, weil sie die Kinder begeistern wollen, weil sie für sich selber die Erfahrung machen, wie ein ITler mit einem Nicht-ITler kommuniziert, eine sehr wertvolle Fähigkeit in dieser Zeit. Und wo sie auch einfach sehen, dieses empathische Lernen. Kinder in Schulen sind in ganz anderen Blasen unterwegs als wir. Und da das wirklich wahre Leben zu sehen und auch zu verstehen, welchen Herausforderungen diese jungen Menschen gegenüberstehen, das ist eine wahnsinnige Bereicherung. Und so gesehen bespielen wir halt diese beiden Bereiche, to get the right people on the bus, also wirklich die jungen Menschen für wichtige Berufe begeistern, aber auf der anderen Seite genauso wichtig, to keep the people on the bus, also das lebenslange Lernen, was im Moment noch die genialste Worthülse der Welt ist, mit Leben zu füllen und wirklich zu sehen, ich muss dranbleiben, ich will dranbleiben, es macht so viel Spaß, neue Sachen zu lernen und das genau zu vermitteln mit sinnvollem, fähigkeitsbasiertem, ehrenamtlichen Engagement, das ist halt eben was, was wir durch die Hackerschool zusammenbringen und da sind wir auch ganz schön stolz drauf.
Ja, könnte auch wirklich sein. Was mir gerade dann noch so als Gedanke dazu kommt, ist, dass ja hier auch, ne, also in meinem Ansatz im Umgang oder in der Beziehung zu Kindern geht es ja auch immer um dieses auf Augenhöhe sein und die Kompetenz der Kinder irgendwie auch zu sehen. Und ich finde, das kommt, so wie du das gerade geschildert hast, auch ganz gut rum, dass diese ITler, die dann mit den Kindern plötzlich arbeiten, ja auch ganz viel lernen und dass so ein gegenseitiges Befruchten eben ist und alle davon letztendlich in großem Maße profitieren.
Wir ermutigen die ITlerInnen auch immer ganz klar, wenn der Bedarfsfall da ist, off script zu gehen. Also wir haben ein paar Kurse vorbereitet, einfach um so den Vorbereitungsaufwand bei den ITlerInnen geringer zu halten. Die haben echt nicht viel Zeit. Aber wirklich an den Stellen zu gucken, was braucht es denn? Und auch ganz offen zu sagen, ja, das weiß ich auch nicht. Ja, nach was können wir denn da suchen? Also in meiner Erinnerung ist einer der besten Kurse der von, ach, dem wunderbaren Robert Repnack, der ist ein Inspirer der ersten Stunde gewesen. Und ich erinnere noch, ich kam bei einem der Kurse dann kurz vor Schluss rein und sah wirklich, der stand im, also schweißgebadet und sagte, oh Gott, das hat alles nicht funktioniert. Da war irgendwas wie, es war ein Linux-Rechner und es hätte aber Windows oder andersrum. Oder es war, es hat alles nicht hingehauen. Und der war so am Rödeln und sagte, oh mein Gott, also das hat echt nicht so geklappt, wie ich wollte. Und ich habe noch nie eine so geniale Bewertung eines Kurses gesehen, wo die Kinder nochmal einzeln zu uns kommen und sagen, das war der Hammer. Wir konnten richtig mitdenken und wir haben gesehen, das, was wir an der Stelle auch, also wir wussten ja auch nicht mehr, aber wir haben es gemeinsam hingekriegt und wir waren so stolz. Und genau das zu vermitteln, wir haben nicht die Zeit der Perfektion. Wir dieses Better Done Than Perfect, auch so ein Frauending, einfach machen. Und insbesondere, wenn wir dadurch die Kinder unterstützen können, einen Zugang zu finden, wie man auch Informationen filtert und sie bewertet, weil die werden ja zugeschmissen mit allem Möglichen. Die schlagen sich nicht damit rum, oh mein Gott, welchen Ausbildungsberuf kann ich machen, sondern welche 5 Millionen kann ich alles nicht machen. Und das, diese Umkehr der wirklichen zwanghaften Selektion da reinzubringen und auch zu sehen, wie kann ich denn Sachen finden? Und wenn die Kinder lernen, die ersten 5 Minuten googeln, sind dazu da, um den richtigen Suchbegriff zu finden, dann hat sich der Kurs schon gelohnt. Und ja, genau, also da reinzugehen und die Begeisterung an der Imperfektion und dem eigenen Lernen irgendwie zu vermitteln, dass das nicht mit der Schule endet, sondern dass das ein lebenslanger Prozess ist, das ist witzig.
Super, ja. Das heißt, es geht ja in den Kursen. Magst du mal kurz so sagen, was die Kinder, also jetzt so, sag ich mal, standardmäßig in den Kursen lernen? Also ich weiß ja von Scratch, glaube ich, ne? Das ist ja eine Programmiersprache, aber was sonst?
Also ein ITler würde bei Scratch ist eine Programmiersprache wahrscheinlich.
Das ist eine Krise. Darf ich meinem Mann erzählen?
Das kriegen die bei HTML auch, das ist auch keine Programmiersprache.
Also, okay.
Also ganz einfach, es kommt darauf an. Der strukturelle Aufbau der Kurse folgt immer dem Gedanken, zuerst genau dieses mit der Augenhöhe herzustellen. Also es geht nicht darum, dass sich ITler zum Horst machen, sondern dass sie eben halt die Kinder wirklich wahrnehmen. Warum bist du hier? Was machst du? Was hast du schon gemacht? Worauf hast du Bock? Gibt es irgendwas, was auf gar keinen Fall passieren sollte? Oder erzähl irgendwas Verrücktes von dir. Übrigens, bei mir ist mal das und das. Einfach, dass man so eine Ebene kriegt, wo die Wertschätzung klar ist, und wo es wirklich eben um die Augenhöhe geht. Dann geht es darum, die Kinder so zu matchen, dass sie möglichst wissenshomogen zusammenarbeiten. Also wir haben in der IT die Besonderheit, du kannst den Wissensstand eines Kindes überhaupt nicht an seinem Alter festmachen. Normalerweise hast du ja eine grobe Indikation. Nimm Mathe. In der 5. Klasse machen sie Bruchrechnen, in der 7. machen sie was weiß ich was. Aber wir sehen Kids im Alter von 11, da rolle ich einen roten Teppich aus, weil die Fähigkeiten haben, die können sie morgen einstellen. Dann haben wir Kinder mit 18, die noch niemals programmiert haben und sind beide genau herzlich willkommen. Aber es hilft ihnen nichts, wenn ein richtig guter mit einem noch totalen Newbie zusammenarbeitet, weil dann hat der den Eindruck, er muss ihm was beibringen und der andere ist überfordert. Und da wirklich zu gucken, altersunabhängig die Kids so zusammenzubauen, dass sie grob das Gleiche können, weil dass sie auch auf Augenhöhe arbeiten, das ist der nächste Schritt. Dann, du musst immer ein paar Grundlagen draufschaffen, weil alleine, also ohne alles geht das auch nicht. Das ist am ersten Tag häufig der Fall. Immer mit dem Ziel, dass sie sehr kurzfristige Erfolgserlebnisse haben, um auch wirklich diese Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und dann schicken wir sie nach Hause oder weg vom Rechner mit der Aufgabe, sie sollen sich schon mal überlegen, was sie am nächsten Tag machen wollen. Ein kleines Projekt programmieren. Also zum Beispiel mit Scratch kannst du das super machen, aber auch mit den Microbits, ein kleines Jump and Run oder irgendein kleines Projekt zu programmieren. Wie will ich das machen? Wie soll das aussehen und es dann umzusetzen, dass die Kinder wirklich perspektivisch am zweiten Tag schon ins eigene Arbeiten kommen und dass sie am Ende vorstellen, was sie gemacht haben. Und dieser Grundaufbau, natürlich differiert es immer ein bisschen nach, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wenn du eine Website baust, brauchst du ein bisschen mehr Grundrauschen am Anfang, damit du das am Ende gut machen kannst. Bei Scratch kannst du eigentlich sofort mit Hello World starten. Also da, das ist, es gibt Abweichungen, aber die Grundidee verfolgt diesen Aufbau. Und dann wirklich zu gucken, was wollen denn die ITlerInnen machen? Wollen sie einen Website-Kurs machen? Wollen sie eine App bauen? Wollen sie ein Spiel mit Python machen? Oder. Da gibt es ganz viele Ansätze. Und ja, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.
In welchem Alter sind die Kids so, die da zu euch kommen? Ab wann geht es los?
Weiterführende Schule, alle außerhalb Berlins, also eigentlich 11 bis 18. Wir haben bei der Girls Hacker School 11 bis 99, weil wir auch insbesondere die Mütter einbeziehen wollen, weil wir ganz häufig sehen, dass die Mütter einen großen Einfluss auch auf die berufliche Entscheidung von Mädchen haben. Und du kennst meinen meistverhasstesten Satz, wenn eine Mutter sagt, um ihr Mädchen zu trösten, auch Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, dann ist das so... Bah, so packenblöde, das gibt's einfach nicht. Das ist wirklich so dieser fehlverstandene Schutz, bloß nicht raus aus der Komfortzone. Doch, raus aus der Komfortzone, weil am Ende derselben beginnt das Leben. Und es gibt ja diese Flow-Definition von Glück. Wenn du etwas unter Aufbietung aller Kräfte, Fähigkeiten, Energie, you name it, gerade noch hinkriegst, das ist das größte Glücksgefühl, was du empfinden kannst. Und da wirklich auch zu sagen, Mütter, jetzt ran an die Kartoffel. Nur weil ihr vor was Angst habt, macht euren Mädels keine Angst. Und ganz ehrlich, probiert es mal selber aus. Ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr in dem Bereich arbeiten. Aber ganz ehrlich, also auch die Altersarmut bei Frauen wird uns so auf die Füße fallen in den kommenden Jahren. Und wenn wir Frauen begeistern können und sei es sich für WordPress mit Webseiten erstellen, nochmal so eine Idee zu holen, das ist keine Raketentechnik und man kann so viel damit machen. Und ich hoffe einfach, dass wir dadurch einen großen Schritt Richtung gelebte Gleichberechtigung hinkriegen, weil wenn wir die berufliche Gleichberechtigung nicht hinkriegen, wird das alles immer nur eine Worthülse bleiben.
Ja, super. Toller Übergang. Das wäre nämlich jetzt so meine nächsten Themen und Fragen gewesen. Was macht ihr denn so für Erfahrungen mit den Mädels in den Kursen? Und wie kriegt ihr die? Wie ist da so der Zulauf?
Ich hatte gestern spannenderweise eine internationale Panel-Diskussion auch zu diesem Thema. Inhaltlich sind die Kurse eigentlich identisch. Also die Mädels können genauso gut denken wie Jungs und häufig hilft es ihnen, so einen Safe Space zu bieten, wo sie es einfach mal ausprobieren können. Wenn du eine Unterscheidung haben willst, ich sehe, dass wir uns leichter tun, Mädchen zu begeistern oder sich Mädchen selber leichter tun, sich selber dafür zu begeistern, wenn es irgendeinen gesellschaftlichen Impact dazu gibt. Und dann noch mit einem Role Model. Also ich sehe das ja auch bei mir und meinem Mann, wenn er irgendein neues Techie-Gadget hat, Begeisterung stürzt sich drauf, ich, was kann das Ding? Boah, egal, aber guck mal hier und toll, es blinkt. Aber das ist halt für mich, wenn ich sagen kann, großartig, damit kann ich will nicht sagen, die Welt verändern, damit kann ich den Wasserbedarf für die Blumen optimieren, weil ich stecke da zwei Drähte rein, mache einen intelligenten Blumentopf raus, dann sagt mir das Ding selbst, wann ich wie viel gießen muss. Im Sinne von, unsere Pflanzen müssen Wüstengewächs und Hydrokultur beides können, weil wir haben echt nicht so die grünen Daumen. Und wenn da sowas bei ist, wo ich sage, super, das hilft uns, Wasser sparen, Nachhaltigkeit, etc., bin ich gleich viel zutraulicher. Und ich bin ja auch nur ein ganz normales Mädchen. Und deswegen da reinzugucken, wenn ich sehe, dass wir eine tolle Frau haben, die den Mädels zeigt, mit, hey, du kannst diesen Weg gehen, du kannst Informatik studieren und trotzdem toll aussehen, du kannst Daten lieben und ganz stark und outgoing sein, du kannst alles machen, was du willst, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und es stärkt dich sogar noch tatsächlich und dann kommt noch ein Thema mit irgendeinem Umweltbezug oder mit einem sozialen Bezug, dann kriegen wir sie alle und das finde ich einen ganz guten Ansatz.
Ach, so schön und eine so, so wichtige Aufgabe, das auch in die Welt zu bringen. Gerade dieses alles ist möglich. Du musst nicht irgendwelchen Rollenklischees entsprechen oder ne, da irgendwie. Wir haben ja auch im Vorgespräch jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, über die Mütter, die nicht da sind, wo sie eigentlich sein wollen, weil sie es manchmal gar nicht mehr wissen, dass sie da eigentlich mal hin wollten. Jetzt hast du ja auch gerade im Vorgespräch gesagt, du bist da, wo du sein willst. Du machst den Job, der dich erfüllt. Und ich glaube, aus dem ganzen Gespräch bisher hört man ja auch die Leidenschaft richtig raussprudeln, die dich für dieses Projekt und diesen Job begeistert. Wie ist dir das klar geworden, dass das dein Traumjob ist? Und wie lebst du das jetzt als Mutter? Weil neben dem Job, der ja irgendwie quasi ehrenamtlich ist und deinen vielen anderen Engagements, sind da ja auch noch deine beiden Kinder.
Meine kleinen Monster hier.
Ja.
Also, Ist eine vielschichtige Antwort. Zum einen, glaube ich, ist die wichtigste Botschaft in dieser Instagram-Generation, ja, ich bin glücklich da, wo ich bin, absolut. Und mich begeistert das, dass ich etwas tun kann, dass ich was gestalten kann, dass ich was verändern kann und dass ich nicht erst ganz viele Brücken überqueren muss, damit ich die Erlaubnis kriege, meinen eigenen Kopf zu benutzen. Weil ich habe einen ordentlichen Teil aktive Gehirnmasse und das macht total Spaß, sich geilen Scheiß auszudenken. Auf der anderen Seite, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Man darf das nicht unterschätzen. Also wir haben mit zwei Leuten angefangen, mit einer öffentlichen Finanzierung. Jetzt ist das Team 15 Leute auf 11 Vollzeitstellen ungefähr, weil viele bei uns auf Teilzeit arbeiten. Wir haben noch 10 Werkstudenten dazu. Und man darf nicht unterschätzen, das ist schon ein ganz ordentlicher Finanzbedarf. Und Geschäftsführerin zu sein, das ist 22 Stunden am Tag einfach nur genial. Aber morgens zwischen 2 und 4, wenn man aufwacht und dann kommt dieses mit, ist die Finanzierung sicher, ist hier eine Rückforderung, hätte ich da was besser machen können? Natürlich sind die Sachen immer da. Und ich weiß nicht, ob dieses Imposter-Syndrom so einen Hauch weiblichen Anstrich hat, aber natürlich fragt man sich auch ab und zu, was mache ich hier? Habe ich überhaupt Ahnung davon, was ich tue? Und ja, also ich glaube, ich mache das gut. Und ich wüsste auch nicht, wer es besser machen würde. Aber was mich antreibt, ist, ich sehe sehr, sehr, ich bin recht streng mit mir, in dem Sinne, dass ich sehr klar sehe, was hätte ich alles besser machen können. Und das ärgert mich dann. Und dann will ich das nächstes Mal, also besser machen halt einfach. Und das ist eine riesige Triebkraft dahinter. Ich sehe aber auch, dass für mich uneingeschränkt meine Kinder das Wichtigste sind und das Großartigste, was ich auf diesem Planeten erleben darf. Und ich glaube, Kinder zu haben, ist das krasseste Selbstentwicklungsprogramm, was man so fährt. Ja. Und du kennst das sicher auch. Wenn ein Arzt ein hysterisch weinendes Kind sieht, ist die erste Aussage eines guten Arztes, beruhigen Sie als erstes die Mutter. Und das wirklich vorzuleben, Authentizität zu zeigen und auch zuzugeben mit, es ist zu viel, ich schaffe es gerade nicht. Und ganz ehrlich, ich habe gerade richtig Schiss, ob ich das an der Stelle gedreht kriege. Ich sage zu dem Schulprojekt immer gerne, ich weiß nicht, ob es, habe ich glaube ich vorhin auch schon gesagt, meine genialste Moment war oder mein Sargnagel wird. Das Ding ist so groß und das ist so komplex und wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt. Aber ich bin überzeugt, dass es so wichtig ist, da dran zu bleiben. Und das ist letztendlich auch was, ohne Frage wachsen meine Kinder in einem tollen Setting auf. Also gut, man kann diskutieren, ob das ein Segen ist, mich als Mutter zu haben. Ich bin sicherlich nicht anstrengend. Aber wir, mein Mann und ich, wir lieben unsere Kinder über alles. Wir gehen in die Kämpfe rein, die es braucht, auch bei einer Rechtschreibschwäche von meinem Sohn, da wirklich auch zu sagen, nein, jetzt wird es geübt. Ja, ist vielleicht nicht geil, aber es ist egal, wir machen das jetzt. Und auch denen zu vermitteln, dass das Wichtigste ist, bei einer Berufswahl etwas zu finden, wofür man sich leidenschaftlich engagiert. Mein Mann macht IT-Unternehmensberatung, ich mache die Hackerschool und wir brennen beide für das, was wir tun. Und dass das größte Geschenk eigentlich ist, das verdanke ich auch meinen Kindern. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel im Leben gelernt, wie durch diese beiden, auch die Prioritäten zu setzen, auch zu akzeptieren, dass einfach nicht alles geht. Und dass, wenn du wirklich etwas haben willst, was dich fordert und was dich begeistert, dass du auch die Bereitschaft mitbringen musst, manchmal zu akzeptieren, dass es harte Zeiten gibt. Und es ist letztendlich immer so, wenn du eine Führungsposition hast, in letzter Instanz gibt es Momente, da bist du allein. Und das muss man vorher wissen, das muss man auch akzeptieren. Ich bin überzeugt, dass es absolut wertvoll ist und ich würde keinen anderen Job machen wollen. Aber wenn man vorher weiß, wo viel Licht ist, ist viel Schatten, dann lässt sich das auch wirklich besser ertragen. Und so platt es klingt, nach Regen kommt Sonnenschein. Und das ist, glaube ich, das, was man als Vorteil mitnimmt, wenn man ein paar Jahre einfach auf dem Buckel hat. Ich bin jetzt 43 geworden und es gibt eine gewisse Selbstsicherheit, auch zu sagen, hey, ich habe bisher alles hingekriegt und irgendwie werden wir auch das schaffen. Ist vielleicht nicht gerade schön, aber es ist es absolut wert. Ja, und damit gestalte ich mein berufliches und mein privates Leben und mein Ehrenamt. Und ich hoffe, so einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, das ist schon etwas, ja, das ist gut.
Cool. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr das so als Ehepaar, als Eltern aufgeteilt habt? So, ich meine, weil das klingt ja nach, du hast richtig viel zu tun, dein Mann ja wahrscheinlich auch. Wie habt ihr das organisiert? Wie teilt ihr das auf?
auf Augenhöhe. Also was ich häufig sehe ist und was ich als unfair empfinde, sich zu beschweren, aber dann nicht das Maul aufzumachen. Das geht gar nicht. Und Anni und ich, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Also wir sind jetzt bald 20 Jahre zusammen und da kennt man sich ganz gut. Und ja, heute Morgen haben wir uns auch mal kurz angezickt. Aber es ist so, dass wir, ich glaube, das Geheimnis auch für eine Partnerschaft ist immer, wir sind gegenseitig der Auffassung, dass wir wahnsinnig viel Glück gehabt haben, dass wir den anderen abgekriegt haben. Also ich weiß das für mich, aber ich habe so Indikationen, dass er auch ganz zufrieden ist bei seiner Auswahl. Und da zu gucken, beispielsweise in Corona-Zeiten, ich habe Homeschooling gemacht, ja. Einfach auch, weil, ja, also es hilft bei Mathe halt nicht, wenn ein Kind nicht verstanden hat, worum es geht, das Gleiche einfach nur noch lauter zu wiederholen. Das bringt da nichts. Da habe ich ja doch so ein didaktisches Moment in mir. Dafür habe ich mich aber nie um irgendwas mit Futter gekümmert. Also sämtliche Essensorganisation inklusive Müll wegbringen, bestellen oder kochen oder egal, ist alles über Andi gelaufen. Und das sind Sachen, wo man auch wirklich guckt, was macht wer. Also er hat bei uns, und mein Mann hat ein strenges Verbot, Wäsche zu machen. Alleine nachdem er einmal 3 Pullover auf eine wirklich Puppengröße geschrumpft hat, habe ich gesagt, nee, das ist mein Bereich. Also Schule, Wäsche, meins. Futter, Müll und Hausmanagement, Andi. Und da einfach wirklich zu gucken, wie kriegt man was hin. Wir haben in den Homeschooling-Zeiten auch im Zweifelsfall gedealt, welcher Termin ist wichtiger. Einmal kurz die Liste durchgegangen. Da bist du erster Ansprechpartner. Ich, egal. Und auch so kriegen wir es mit den Dienstreisen hin. Jetzt gehen die ja langsam wieder los. Für morgen muss ich improvisieren, weil mein Mann ist jetzt gerade 3 Tage weg. Aber ich muss morgen früh um 6 den Zug nehmen und bin erst Mitternacht wieder da. Und das sind so mit den Randzeiten kritisch, aber dafür hat man ein Netzwerk. Dafür wissen alle auch hier Familie und Freundeskreis, die können sich immer auf mich verlassen. Und deswegen, das geht beiderseitig. Und so, ja, es ist viel Improvisation, es ist viel Organisation, aber wenn die Basis steht und man gegenseitig wertschätzt, was der andere macht, dann lässt sich das tatsächlich wirklich gut organisieren.
Ja, super wertvoll. Vielen Dank. Und ich finde, ich musste gerade ein bisschen innerlich grinsen, weil das so irgendwie bei uns so ganz ähnlich läuft, dass wir das irgendwann mal so aufgeteilt haben, dass jeder das macht, was er am besten kann und am liebsten mag. Und das ist total spannend, dass es sich dann eigentlich auch so zusammenfügt. Und dann so bei uns, also die Wäsche zum Beispiel, das machen wir beide irgendwie weder besonders toll noch besonders gern, aber es macht dann halt auch jeder gerade, wie es anliegt. Aber auch bei uns ist es so, dass mein Mann halt irgendwie eher so für die Essensbesorgung und Versorgung zuständig ist. Und ich dann eher so die Homeschooling-Sachen gemacht habe, weil er da irgendwie eher gesagt hat, naja, das läuft schon. Und ich da ein bisschen anderer Meinung war. Aber wenn das mein Anspruch ist, dann ist es halt auch mein Anspruch. Und dann kann ich den auch nicht irgendwie auf meinen Mann abwälzen. Das war dann so meine Intention dazu. Ja, spannend. Sehr, sehr schön. Jetzt hast du gerade von Netzwerk gesprochen, was ihr ja wahrscheinlich dann braucht. Das kommt jetzt vielleicht nicht zu häufig vor, dass ihr da beide irgendwie so unterwegs seid, oder ist das schon was häufiger auch mal?
Also wir kommen jetzt gerade aus pandemischem Lockdown, sage ich mal. Also jetzt nicht Lockdown, sondern
Lockdown.
Es sind jetzt die ersten Dienstreisen, die wieder anstehen. Vor Corona waren wir aus Versehen sehr, sehr coole Eltern, weil unsere Kinder auch unter der Woche woanders übernachten durften, weil sich da schon Sachen überschnitten hatten. Da war Anni meist Montag bis Donnerstag weg, ich Donnerstag bis Sonntag oder sowas. Oder wir waren an den Wochenenden immer als Familie irgendwo auf Hackerschools. Zum einen, weil wir es lieben, uns neue Städte anzusehen. Zum anderen auch, weil wir halt eben so ein Vierer-Setting haben. Wir gehen zusammen überall hin. Und spätestens, wenn dein Kind die Speisekarte der Deutschen Bahn auswendig kann und sich zum Frühstück Kartoffelsuppe bestellt, ohne auf die Karte zu gucken, dann weißt du bist da schon eher viel unterwegs. Und da hatten wir Überschneidungen drin. Aber wir gucken auch, dass wir Sachen zusammen machen können. Also auch vielleicht noch eine lustige Anekdote, auch über Partnerschaft oder nicht. Ich war mit meinem Mann vor, ich glaube 2018 war das, bei dem Bürgerfest des Bundespräsidenten eingeladen. Wow. Ich war auch als Aussteller dabei. Da war das aber rein wegen ehrenamtlichem Engagement. Und da hatten wir die Kinder tatsächlich wegorganisiert, weil das einmal ein Termin war, wo wir alleine hin wollten. Und dann stand in der Schlange vor uns so ein mega klassischer Bayer, also Lederhosen, graue Haare, Schnurrbart, gezwiebelt, etc. Und der guckte meinen Mann und sagte, na junger Mann, warum sind Sie denn heute hier? Und mein Mann, das beste Quote ever, ich begleite meine Frau. Danach hatte der Bayer kein Interesse mehr, sich mit ihm zu unterhalten. Ich habe ihn den ganzen Tag gefeiert ohne Ende. Und danach haben wir die Kinder abgeholt. Also das war, manchmal muss man sich nur organisieren, um die Bestätigung zu kriegen, dass man eine sehr gute Wahl getroffen hat.
Ja, mega. Ich liebe diese Story. Ich kannte sie ja schon und ich finde es so, so, so cool. Das sagt so viel, da steckt so viel drin, ne? An Vorurteilen und wie cool man damit irgendwie umgehen kann. Und so mega, richtig cool.
Also so genau. Gesehen könnte mein Mann ja auch Präsident der Vereinigten Staaten werden. Barack Obama hat das gleiche mal gesagt. For those who doesn't know me, I'm Michelle's husband. Und das fand ich, danach wusste ich, woher er das hat. Ich bin sicher, er hat das von Andy gesagt.
Großartig. Genau, jetzt waren wir ja gerade noch bei dem Thema Netzwerk. Wie hast du das so für dich aufgebaut? Auf welche Netzwerke greifst du da zurück? Hast du da irgendwie noch so praktische Tipps vielleicht für meine Mamas da draußen?
Unterscheidung berufliche und private Netzwerke, wobei die teilweise bei mir verschwimmen. Bei den privaten Netzwerken, die sind teilweise, also auch durchs Ehrenamt mit beeinflusst. Klar bin ich irgendwie auch im Elternrat oder so.
Auch noch.
Den Vorsitz habe ich abgegeben und bei der zweiten Schule hatte ich mir jetzt aus Versehen den Termin falsch notiert. Gott sei Dank. Also weil dieses Jahr, ich dachte schon letztes Jahr ist creepy, aber dieses Jahr lehrt mich, dass das letzte Jahr eigentlich total in Ordnung war.
Okay.
Es ist bei den privaten Netzwerken so, dass wir beispielsweise, wenn irgendwo eine neue Klasse ist, die Kinder ganz früh ermutigen, ganz früh Freunde einzuladen, auch Eltern vielleicht mal mit. Ich will nicht sagen, es ist so ein Elterncasting, das klingt jetzt skurriler, als es ist. Aber wirklich so eine Idee zu entwickeln, wer sind die Menschen, um dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann man auch Kindern vielleicht eine Unterstützung geben, wie man auch Freundschaften baut und worauf es vielleicht auch ankommt. Beispielsweise mein Mann hat dann eine ganz einfache Matrix, ich muss mich auf Menschen verlassen können. Und er hat nur solche Menschen im Freundeskreis, der ist auch nicht groß, aber die da drin sind, hundertprozentig. Und sowas einfach mit zu zeigen und auch da zu schauen, mit welchen Eltern klickt man selber, weil wir haben so wenig wirklich freie Zeit und dann ist es doch toll, Menschen da zu haben, die nicht nur das Leben der Kinder bereichern, sondern auch das der Eltern. Also von daher, da bin ich immer ja auch sehr, sehr gerne mit dabei, früh zu sehen, mit wem sind eigentlich meine Kinder zusammen und wo, auch darüber habe ich eine sehr, sehr gute Freundin einfach kennengelernt, die auch bei uns quasi in der Corona-WG mitgewohnt hat. Einfach die Mädels waren gleich alt, sie hatte ein frisches Baby quasi noch dabei und da konnten wir viel mehr uns gemeinsam Bälle zuspielen. Beruflich ist es so, dass ich will nicht sagen, da habe ich mittlerweile sämtliche Ängste verloren, das stimmt nicht ganz, aber wenn du weißt, dass du ein Nein sowieso schon hast, dann kannst du auch hingehen und fragen, dann kannst du Sachen verändern. Und darüber habe ich so wunderbare Menschen kennengelernt, Männer, aber auch insbesondere Frauen, wie zum Beispiel eine Vera Schneevogt, die unglaublich viel unterstützt, die neulich einfach mal einen Post geschrieben hat, hey, wer Julia noch nicht kennt, sollte sie dringend kennenlernen, Welt retten macht viel mehr Spaß. Oder einfach so Sachen, wo mir Menschen ihre Netzwerke öffnen, um einfach gemeinsam mehr zu erreichen, weil wir alle das Verständnis haben, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen unsere Kinder jetzt begeistern, sich für Zukunftsberufe zu interessieren, damit wir das hier für die gesamte Gesellschaft gut drehen können, gut beeinflussen können. Dazu brauchen wir die Unternehmen und dazu brauchen wir Zugänge. Und Zugänge über Netzwerke in den jetzigen Zeiten, wo jeder von uns den Schreibtisch so voll hat, dass es eigentlich alles nicht mehr geht, rufe ich aber trotzdem noch die Leute an, wo ich die Empfehlung kriege, ihr solltet unbedingt mal sprechen. Und wenn ich weiß, von wem die Empfehlung kommt, ist das auch immer gut. Genauso ist das, glaube ich, auch einer der ganz wenigen Wege, wie du mit übersichtlichen Ressourcen wirklich was verändern kannst. Und für mich sind die Netzwerke das entscheidende Kriterium, dass ich das tun kann, was wir machen.
Also im Prinzip ohne Zaudern und ohne Zweifel einfach ran und sich vernetzen und gucken, wo man irgendwie Synergien letztendlich dann auch herstellen kann.
Ich habe neulich eins der wertschätzenden Neins gekriegt, die ich je bekommen habe. Und auch Neins sind total gute Antworten. Ich war auf der Her Career, wo ich super viele Leute kennengelernt habe, auch die Kenza Aizziabu, eine der krassesten Frauen, Mütter, Menschen, Manager, Vorbilder, die ich kenne aus dem AI-Bereich, die uns auch toll bei der Hacker School unterstützt. Und ich hatte auch die Janina Kugel kennengelernt. Hier Ex-Vorständin Siemens, die auch ihr Buch vorgestellt hat. Und ich bin auch hinmarschiert, habe gesagt, ich finde es großartig. hast du nicht Lust, mal die Hackerschool auch mit zu eröffnen, als Vorbild für Frauen? Sie so, und ich brauche euch jetzt kein definitives Ja, sagt sie, nee, aber ich gebe dir ein definitives Nein. Und ich sage dir auch, warum. Ich bin im Tech-Bereich gar nicht das Zugpferd, was du brauchst. Da gibt es Frauen wie eine Kenzer, die ganz anders funktionieren und mein Tisch ist irre voll. Und ich finde großartig, was ihr macht, aber da kann ich nicht so gut unterstützen. Aber check mal Frauen wie Kenzer, hier kenne ich schon, aber danke für den Tipp. Und sowas wirklich zu haben, keine Angst vor Nein, weder davor Nein zu sagen, noch ein Nein zu kassieren, weil die Wertschätzung ist das, was an der Stelle wirklich den Ton angibt. Und das ist zwar eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo ich wirklich ein Nein bekommen habe, aber das feiere ich genauso wie ganz viele Ja's, die ich kriege. Und dann wirklich zu wissen, woran man ist und das auch einzuschätzen, das ist, finde ich, total wertvoll.
Da steckt auch wirklich nochmal so eine richtig tolle Botschaft drin, nämlich dieses klare Nein auch zu sagen. Das ist, finde ich, auch was wir durchaus irgendwie noch lernen und für uns verinnerlichen dürfen, dass es eben auch wertschätzend sein kann. Das hast du gerade ganz, ganz toll nochmal irgendwie dargestellt. Vielen Dank.
Es gibt einen Film mit Jennifer Aniston. Ich weiß noch nicht genau, wie der heißt. Da ist sie Working Mom und reist irgendwie in einer Tour weg und will aber trotzdem die tolle Mutter sein und zerreißt sich noch und nöcher, kauft irgendwelche Cupcakes und matscht sie nochmal ein, dass sie selbstgemacht aussehen. Und da sagt sie so einen Satz, es gibt so viele Arten, Nein zu sagen, ohne dieses Wort auszusprechen. Und ich dachte in dem Moment, diesen Film sollten Kinder nicht sehen. Vielleicht sollten ihn aber Mütter sehen und als Gegenbeispiel nehmen, weil ich glaube, dass das die Rolle, die sie da verkörpert, ein absolutes No-Go ist und ein riesiges Problem. Weil ein Kind merkt sofort, wenn man lügt. Sie können es vielleicht nicht genau benennen, aber sie sehen den Unterschied zwischen, ich bin ehrlich und sage auch, es geht nicht. Und aus den und den Gründen geht es nicht. Genau, was die Janina Kugel gesagt hat. Du kriegst ein Nein und ich sage dir auch, warum. Und genau so mit Kindern zu kommunizieren, ist eine Wertschätzung, sie ernst zu nehmen, aber auch selber die eigenen Limitationen aufzuzeigen. Und es geht nicht alles. Und ich erscheine dir vielleicht als übermächtig perfekt und sonst wie was, aber ich bin es nicht. Ich habe meine Schwächen, ich habe meine Ängste und ich bin nur da, weil auch meine Eltern an mich geglaubt haben. Und genau das, gemeinsam können wir das schaffen. Ich glaube, wenn man damit ranreitet, auch als Mutter, wir müssen nicht perfekt sein. Im Gegenteil, perfekte Mütter haben ganz häufig verängstigte Kinder, die denken, da kommen sie sowieso nicht gegen an. Und das ist meine Botschaft dahinter. Seid verletzlich, seid ehrlich, seid einfach das Vorbild, was eure Kinder brauchen, um sich daran zu orientieren. Klappt bei mir auch nicht immer. Natürlich ist man auch hier gestresst und da. Aber mit dieser Grundhaltung ranzureiten. Also mein Sohn sagte neulich, ach, wenn du nicht schon meine Mama wärst, würde ich mir dich aussuchen. Das ist halt was, da kann man lange passieren.
Ich finde das auch großartig und das ist auch eine Botschaft, die ich immer gerne rüberbringe, so dieses, du darfst einfach Mensch sein, ja, du bist ja nicht Mutter, sondern du bist ja in erster Linie erstmal Mensch und Menschen haben nun mal irgendwie Phasen, da läuft es gut und Phasen, da läuft es schlecht und man ist mal gestresst oder mal entspannt und das dürfen Kinder alles mitkriegen, weil das steht ihnen ja genauso zu und wenn du selber versuchst, dich ganz weit zu verbiegen, also es ist für mich immer 1:1, dann bringst du es ja den Kindern genauso bei und was sollen die davon mitnehmen und das ist ja nicht das, was du dir eigentlich für dein Kind wünschst, weil du willst ja, dass es irgendwie auch selbstbestimmt ist und authentisch leben darf und seine Gefühle zeigen und ausleben darf, dann tu es doch einfach auch selbst.
Ja, unbedingt.
Ja, super, wow, Julia, ich bin total geplättet, weil da wirklich so viel drinsteht. Magst du nochmal, wir haben ja im Vorgespräch ganz kurz das angesprochen, ich finde es einfach auch so eine coole Initiative, die du da auch noch unterstützt, bei dir zu Hause, dieses Modell, was ihr da lebt. Magst du das auch nochmal kurz erzählen?
Du meinst mein Ehrenamt neben dem Social Startup?
Genau.
Ja, super gerne. Ich sehe halt einfach für meine Kinder, wie wahnsinnig wichtig es ist, Papa und Mama zu haben und auch wie entscheidend es wirklich ist, dass sie ihren Papa genauso lieben können, wie er ist und dass sie coole Sachen machen und auch so Dinge wie, Mama ist den Abend weg, cool, wir machen den Papa-Abend. Da machen die immer Quatsch und essen Scheiß und egal was. Aber ich feiere das ohne Ende. Es ist nicht so, dass das allen Kindern natürlicherweise zuteil wird. Und wir unterstützen deshalb auch das Projekt Mein Papa kommt. Das ist ein Netzwerk oder Meine Mama kommt, was Kindern in getrennten Elternhäusern Beziehungssicherheit bietet. Also wir haben 5, 6 Papas, die alle 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, wie auch immer, zu uns kommen. Die kommen teilweise von der Algarve, aus München, aus Würzburg, aus Essen, aus, habe ich vergessen, unterschiedlichen Orten. Die kommen nach Hamburg, holen ihre Kinder, sind das Wochenende bei uns, bringen die Kids wieder weg und fahren wieder dahin, wo sie herkommen. Und das ist halt was, das sind in der Regel immer Familien, wo ein entspannter Umgang kaum möglich ist, dass es eben halt ein Umgang bei der Mutter nicht machbar ist. Und wenn die halt bei uns sind, die haben meistens ihr Zimmer, die haben meistens ihr Bettzeug, die kennen hier alles. Wir frühstücken oft zusammen, es ist mit Familienanschluss oder ohne, völlig wurscht. Manchmal fahren wir zusammen irgendwo hin und machen was. Meist oft sind die aber auch einfach nur Vater-Kind-Zeit. Das ist halt was den Kindern eine größtmögliche Normalität bietet. Und klar, den Vätern auch ein bisschen Geld spart, weil immer Hotel ist ja auch irgendwann schon echt grenzwertig. Und da sehen wir einfach, wie wichtig das eben für die Kinder ist, so ein bisschen Normalität zu erfahren. Und wo wir eben auch unterstützen können, dass man sich auch zwischen Vater und Mutter freundlich begegnen kann, sich nicht streiten muss. Und dass man, ja, also den Kindern so ein bisschen Familienleben, Leid zuteil werden zu lassen, beziehungsweise einfach diese Zeit mit ihren Papas zu ermöglichen. Das ist schon cool. Und die haben einen guten Slogan. Das ist irgendwie so, die Welt retten mache ich im Schlaf. Und ja, im Schlaf habe ich ja noch Zeit. Der Tag ist ja meistens schon verbraucht. Aber also das ist, wer da Lust hat, meinpapakommt.de, gibt es weitere Infos. Die suchen Händering, Gastgeber, Familien. Also macht mit. Es ist so, so toll, diese Menschen mit zu unterstützen.
Super, genau. Deswegen habe ich auch gedacht, das bringen wir jetzt hier nochmal mit rein. Wir verlinken das natürlich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und wenn es nochmal da mit promoten. Genau, und dann wäre vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal, wenn jetzt hier welche sagen, Hackerschool klingt ja total cool, ich will meine Kinder dafür auch irgendwie begeistern oder kennen andere Jugendliche, die da vielleicht irgendwie Interesse hätten. Wie kommt man denn da jetzt dazu?
Ach, einfach auf der Website gucken. Also wir stellen alle Kurse online. Es ist so, wir haben auf den Kursen selbst eine Schutzgebühr fürs Wochenende drauf. Die Kids können 30 Euro zahlen oder 50 oder aber auch gar nichts. Es ist ganz explizit das Ziel, da niemanden auszuschließen. Wir haben nur gemerkt, wenn wir es komplett kostenfrei anbieten, haben wir eine No-Show-Rate von 50%. Ja. Das ist den ITlerInnen gegenüber super unfair, weil die bereiten sich vor, die blocken ihr Wochenende und ja, dann Satz mit X. Und deswegen auf der Hackerschool-Seite sind alle Kurse aufgeführt. Da können sich die Kids einbuchen. Girls Hacker School ist eben halt auch für Frauen und Mädchen 11 bis 99 und von daher kommt in Scharen. Es macht ganz viel Spaß, es gibt neue Einblicke und auf jeden Fall Mut, sich einfach mal Herausforderungen zu stellen, die man noch nicht so kannte.
Ja, super cool. Genau, das verlinken wir natürlich auch nochmal. Und dann kommen wir jetzt mal zu meinen beiden Schlussfragen. Und zwar die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Wow. Schade, dass ihr das Gesicht jetzt gerade nicht sehen konntet.
Nee, alles schön. Für welche drei Dinge bin ich am dankbarsten? Ja, eigentlich für alles. Vielleicht etwas abstrakt auf der Metaebene für genau diese Fähigkeit der Dankbarkeit, wo ich im Leben bin, weil ich glaube, dass das ganz entscheidend dazu beiträgt. Ich bin unglaublich dankbar für den Weg, wie meine Eltern mich aufgezogen haben, mit genau dieser Wertschätzung und dem Glauben. Als ganz kurze Anekdote, ich wollte früher immer zum Ballett und zum Bolschoi-Ballett, wenn schon, denn schon. Also das hatte ich immer, wenn ich was mache, wollte ich das richtig, also das Beste. Und Vati sagte nur, ja Mädchen, wenn du das willst, wirst du das schaffen. Ich war immer, wie ich bin. Ich hatte nie eine Ballettfigur. Aber mit diesem, und Gott sei Dank hat sich mein Wunsch geändert, mit dieser Einstellung aufzuwachsen, wenn du es willst, kannst du das schaffen. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar und auch für das Setting, was ich mit meiner jetzigen kleinen Familie habe. Ich habe einen großartigen Partner und wunderbare Kinder, die gesund sind und das dürfen wir alle nicht unterschätzen. Der Sohn einer lieben Freundin, dem ist dieses Glück nicht zuteil und der wird jetzt wahrscheinlich nach dem 5. Hirntumor nicht mehr so lange unter uns sein. Wenn man das einfach weiß und da reflektieren zu Punkt 1, ich bin so, so dankbar dafür, dieses gesamte Setting erleben zu dürfen. Also coole Kinder, cooler Job, großartiger Partner. Also läuft bei uns.
Ja, Und das kommt so rüber, Julia. Das ist echt so großartig, das wirklich so authentisch von dir irgendwie auch zu hören. Super. Okay, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Einfach machen. Wartet nicht, bis es perfekt ist. Better done than perfect. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich selber entscheidet, aktiv die Entscheidung in seinem Leben anzugehen, anstatt darauf zu warten, dass es andere für einen lösen oder noch schlimmer, sich mit etwas abzufinden und sich darüber zu beschweren, ohne es wirklich zu sein, das bezahlt ihr nur doppelt und dreifach. Und ich möchte lieber, ich mag diese Aussage, better to ask for forgiveness than permission. Also lieber etwas bedauern, was man gemacht hat und was vielleicht schiefgegangen ist, als etwas zu bedauern, was man nicht gemacht hat. Das ist mein Lebensmotto. Und soweit fahre ich eigentlich ganz gut damit.
Den Eindruck haben wir hier, glaube ich, auch gewonnen. Absolut. Julia, ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat, dass wir uns jetzt irgendwie nach so langer Zeit endlich wieder gesehen haben. Und ich hatte auch wirklich gleich das Gefühl, das sollte genau so sein und genau zu diesem Zeitpunkt. Und ich danke dir wirklich, wirklich sehr für all das, was du, nicht nur, dass du jetzt hier warst, sondern für all das, was du für diese Welt tust, für dein Engagement, für deine Energie, die du da rausbringst und für deinen Beitrag, den du da leistest. Es ist wirklich unfassbar und ich hoffe, dass wir da einfach ganz viele da draußen jetzt inspirieren konnten, auch loszugehen und einfach zu machen. Vielen Dank, Julia.
Super gerne.
Dann bis bald. Tschüss.
Na, geiler Scheiß, das Gespräch, oder? Ich liebe Julia. Ich finde sie einfach großartig und freue mich, dass sie hier sich so offen gezeigt hat. Und das ist sie einfach. Und das finde ich einfach großartig. Ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß an diesem Gespräch. Vielleicht ist es ja in irgendeiner Form für dich relevant, dich mal mit der Hacker School zu beschäftigen. Vielleicht ist es ein Thema für deine Schule, vielleicht für deine Kinder, vielleicht für andere Jugendliche, die du kennst, die davon profitieren können. Den Link zur Hacker School findest du, wie versprochen, in den Shownotes. So, und außerdem möchte ich dich an der Stelle nochmal daran erinnern, bald geht's los. Am 30. Oktober startet wieder mein Projekt, das ich in die Welt bringe, nämlich mein Projekt Lebensfreude, mit dem ich Mütter dabei unterstützen möchte, zu mehr Bewusstsein, Freude, Leichtigkeit, Energie und Spaß in ihrem Familienleben zu kommen. Und es sind jetzt schon einige dabei und ich freue mich total auf diese schöne Gruppe und die tolle Energie, die wir einfach rocken werden. Und es sind noch ein paar Plätze zu haben, also insofern schau einfach mal vorbei auf meiner Website www.happylittlesouls.de. Unter dem Punkt Projekt Lebensfreude findest du alle Informationen zu diesem vierwöchigen Transformationsprogramm, das dich auf ein neues Level deines Familienlebens heben wird. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.